BS マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht, aber mir hätte man. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Studio 1, sagt euch das ABS-Magazin. Heute für euch im Studio sind der Erik
und der Nils.
Und heute an diesem heißen, wirklich wahrlich heißen Sommertag, einer der heißesten des Jahres, sitzen wir hier entspannt bei chilliger Musik im Studio 1 und versuchen euch ein entspanntes ABS-Magazin zu präsentieren. Und heute haben wir bei der Recherche den Blick mal in die Medienlandschaft der nicht kommerziellen Lokalradios hier aus Deutschland geworfen und haben uns entschieden, ein paar Beiträge zu übernehmen. Zum einen von NPLA, das ist eine Initiative aus Berlin, die haben zu Lateinamerika ein Archiv mit Radiobeiträgen. Da werden wir was von einer Uta Löning her hören. Dann geht es um die Ärzte ohne Grenze. Das ist von Radio Dreiecksland produziert worden. Die sind aus Protest für die Notlage vieler Menschen, die durch die Politik der Europäischen Union geschaffen wurde, davon zurückgetreten, öffentliche Gelder für ihre Arbeit anzunehmen. Und dann haben wir noch von Radio Z aus Nürnberg einen Beitrag, und da geht es um die kurdische Gemeinde Deutschland und inwieweit der Putsch der Regierung eine willkommene Gelegenheit bietet, die Türkei und zu verändern und eine Präsidialdiktatur zu errichten. Ja, kommen wir nun zu dem ersten angekündigten Beitrag. Der ist von Uta Löning von NPLA aus Berlin und beschäftigt sich mit den Schatten der Vergangenheit und ob diese Gauck einholen bei seinem Staatsbesuch in Chile. Der Präsident, unser Bundespräsident Joachim Gauck, war auf Staatsbesuch in Chile. Ein bestimmendes Thema bei diesem Staatsbesuch war der Umgang mit Colonia Dignidad, dieser deutschen Sektensiedlung, die 400 Kilometer südlich der Hauptstadt von Santiago gelegen war. Dort haben seit 1961 der Sektenführer Paul Schäfer und seine Führungsgruppe um ihn mit rigiden Methoden geherrscht. Also Gehirnwäsche, komplette Abschottung nach außen, sklavenartige Arbeitsverhältnisse, Prügelstrafen und systematischer sexueller Missbrauch waren dort an der Tagesordnung und bestimmten den Alltag der nicht privilegierten Bewohnerinnen und Bewohner dieser Siedlung. Nach dem Militärputsch 1973 war die Zusammenarbeit mit dem chilenischen Geheimdienst DINA sehr eng. In der sogenannten Kolonie der Würde wurden Oppositionelle gefoltert und ermordet. Und über all das wussten die deutschen Behörden ziemlich genau Bescheid. Und mit dieser Problematik musste sich der Bundespräsident jetzt bei seinem Besuch in Chile auseinandersetzen. Und hören wir mal, was Uta Löning da zusammengefasst hat.
Die Erwartungen von Menschenrechtsgruppen an den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck waren hoch. Was würde er zur Colonia Dignidad und der Verstrickung deutscher Behörden sagen? Welche Zeichen würde er für Aufklärungsmaßnahmen seitens des chilenischen und des deutschen Staates setzen? Und welche Gesten würde er gegenüber den Opfern finden?
Natürlich machen auch demokratisch verfasste Staaten Fehler. Und manchmal laden sie auch Schuld auf sich. Wenn zum Beispiel deutsche Diplomaten jahrelang wegschauten, wenn in der deutschen Sekte Colonia Dignidad Menschen entrechtet, brutal gefoltert, unterdrückt wurden.
Das erklärte Gauck nach dem Gespräch mit der chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet. Während der chilenischen Militärdiktatur wurden etwa 100 Oppositionelle auf dem Gelände der Colonia Dignidad ermordet. Sie gelten bis heute als verschwunden. Angehörige und Menschenrechtsgruppen fordern Aufklärung der genauen Umstände ihres gewaltsamen Verschwindenlassens. Noch nicht einmal die Namen aller Opfer und Täter sind bekannt. Mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft kam Gauck zu einem Gespräch zusammen. Margarita Romero von der Vereinigung Erinnerung und Menschenrechte Colonia Dignidad war dazu eingeladen. Sie zeigte sich zufrieden, dass die Colonia Dignidad ein so wichtiges Thema bei dem Besuch war und dass Gauck ihre Forderungen nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerung in einem herzlichen Gespräch sehr genau angehört habe.
Konkrete Maßnahmen hat er zwar nicht angeboten. Mein Eindruck ist aber, dass sich in Zukunft gemeinsame Initiativen zur Aufklärung der Geschichte in Chile und Deutschland ergeben können.
Nicht zu einem persönlichen Gespräch empfangen hat Gauck die direkt betroffenen Opfer. Von der Colonia zwangsadoptierte chilenische Kinder, Folterüberlebende, Angehörige von Verschwundenen, die seit Jahren für die politische und juristische Aufklärung und die Anerkennung ihrer Leidensgeschichte eintreten. Mirna Troncoso von der Organisation der Angehörigen der verschwundenen politischen Gefangenen aus Parral hatte sich um eine solche Geste bemüht.
Wir Familienangehörige der Opfer der Colonia Dignidad sind sehr enttäuscht, weil der Präsident uns bei seinen Planungen nicht berücksichtigt hat. Mit anderen Organisationen hat er gesprochen, aber mit uns als direkt von der Colonia Betroffenen nicht.
Einzig einen Brief konnte sie Gauck schließlich zukommen lassen. Darin fordert sie, Deutschland solle auf dem Gelände der Ex-Colonia, die sich heute Villa Baviera, bayerisches Dorf, nennt, den Tourismus stoppen. Dafür demonstrieren die Angehörigen auch regelmäßig vor den Toren des Siedlungsgeländes. Zuletzt im Juni, kurz vor der Reise Gaucks.
Jedes Mal, wenn dort ein Bierfest, eine Hochzeit oder ein anderes Fest gefeiert wird, ist das sehr verletzend für uns und belastet das Gedenken an unsere Angehörigen. Die Gräber, der auf dem Sektengelände verscharrten, sind immer noch nicht alle gefunden. Da werden Feiern auf den Gräbern unserer Toten veranstaltet. In Deutschland wäre so etwas undenkbar.
Zur Erinnerung. Der Tourismus als Geschäftsmodell wurde bis vor 3 Jahren mit Geldern der Bundesregierung ausgebaut. Integration der Ex-Colonia in den chilenischen Wirtschaftsraum war das Stichwort, unter dem deutsche Steuergelder für die Einrichtung von Hotel und Restaurant im bayerischen Stil über den Folterkellern in der Colonia verwendet wurden. Hier hat mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. Inzwischen unterstützt die Bundesregierung Seminare, bei denen über die Einrichtung einer Gedenkstätte diskutiert wird. Eine zentrale Forderung der Angehörigen und Opfergruppen. Was die Überlebenden von Folter und die Angehörigen von Verschwundenen nicht fordern, ist die finanzielle Wiedergutmachung seitens des deutschen Staates. Warum also diese Äußerung des Bundespräsidenten?
Was die deutsche Regierung sicher nicht tun wird, das sind irgendwelche Wiedergutmachungsansprüche zu akzeptieren, denn die deutsche Regierung hat nicht in Chile die Diktatur gebaut und daran mitgewirkt.
Das mit der Mitwirkung ist so eine Sache, die genauer untersucht werden müsste. Erwähnt sei nur der Waffenhändler und nach eigenem Bekunden BND-Mitarbeiter Gerhard Mertins, der im großen Stil Waffen aus Deutschland über die Sektensiedlung nach Chile brachte. Oder das Schmuggelsystem, das die Colonia Dignidad organisierte, mit dem Waffen- und Giftgassubstanzen über den Frankfurter Flughafen an allen Kontrollen vorbei nach Chile an die deutsche Siedlung und an den chilenischen Geheimdienst geliefert wurden. Als Geste der Versöhnung kann Gaucks Äußerung jedenfalls nicht verstanden werden. In Chile hat sie zu einem Aufschrei der Empörung geführt. Eine indirekte Ohrfeige für die Opfer. So nennt es Rechtsanwalt Winfried Hempel, der selbst in der Colonia Dignidad aufgewachsen ist. Er will mit einer Zivilklage gegen den chilenischen und den deutschen Staat Entschädigungszahlungen für diejenigen Opfer erreichen, die jahrzehntelang ohne Lohn und ohne soziale Absicherung arbeiten mussten. Deutsche Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung, ebenso wie Chilenen, die als Kinder von der Colonia zwangsadoptiert worden waren.
Jeder Staat muss angesichts von Straftaten nicht nur die Täter verfolgen, sondern auch die Opfer schützen. Die Bewohner der Colonia lebten in einem Sklavensystem und hätten vom deutschen und vom chilenischen Staat geschützt werden müssen. Beide Staaten kannten die Verhältnisse in der Colonia Dignidad, sie haben aber nichts dagegen getan.
Und ob aus dieser Klage Wiedergutmachungszahlungen folgen, das entscheiden schlussendlich weder der Bundespräsident noch die Regierung, sondern die Gerichte. Bei einer Diskussionsveranstaltung in Santiago im Vorfeld der Gauck-Reise beschreibt der Anwalt, wie die hierarchischen Verhältnisse in der deutschen Kolonie und die Macht einer alten Führungsklique auch heute noch existieren.
Jeden Tag findet diese Ungerechtigkeit in der Siedlung weiter statt. Zum Beispiel müssen diejenigen, die für 50 Jahre Arbeit keinen Lohn bekommen haben, seit 3 oder 4 Jahren auch noch Miete bezahlen, um genau in den Wohnungen zu leben, die sie selber in Sklavenarbeit errichtet haben. haben.
Und zum Ende des Staatsbesuchs kam es beim Botschaftsempfang noch zu einem Eklat. Neben einigen Opfern der Colonia waren auch mächtige Freunde der deutschen Siedlung und sogar ein wegen in der Colonia Dignidad begangener Verbrechen Verurteilter geladen. Winfried Hempel erinnert sich, dass der Milliardär Horst Paulmann mehr als nur ein Freund des Sektenführers Paul Schäfer war.
In seiner Supermarktkette hat er nicht nur die in der deutschen Siedlung produzierten Lebensmittel verkauft, sondern er ließ auch bei jedem dieser Einkäufe ein Werbefilmchen für die heile Welt der Colonia Dignidad beilegen, in dem Kinder Tänze mit Tiroler Hut aufhörten und deutsche Volkslieder sangen.
Zur großen Empörung von Opfern und Presse war außerdem Reinhard Zeitner geladen. In einem Verfahren um sexuellen Missbrauch ist er rechtskräftig zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Früher gehörte er zum Sicherheitsapparat der Sekte und patrouillierte mit Pistole auf dem Gelände. Heute ist er einer der Chefs einer Immobiliengesellschaft, die das Vermögen der deutschen Siedlung verwaltet. Ob er wohl die Mietzahlungen der Siedlungsbewohner einstreicht? Zeitners Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt, er kann sich also frei bewegen. Seitens der deutschen Botschaft sollte man im Jahr 2016 allerdings mehr Sensibilität und Bewusstsein in Sachen Colonia Dignidad erwarten können.
Ja, das war der Beitrag zu den Schatten der Vergangenheit, die Herrn Gauck bei seinem Staatsbesuch in Chile eingeholt haben. Ein trauriges Kapitel deutscher Einflussnahme weltweit, wenn es darum geht, Menschen ihre Freiheit und ihre Rechte zu berauben. Da sind Leute aus Nazi-Deutschland nach Südamerika geflüchtet und haben da ihr eigenes kleines Nazi-Reich aufgebaut. Und das ist natürlich das Beste eigentlich mit Wissen und Unterstützung sogar, finanzielle Unterstützung der Bundesrepublik. Mal warten wir mal ab, was daraus wird. Aber apropos Bundespräsident. Das Karussell der Kandidatennominatur oder der Kandidatenaufstellung hat begonnen, sich wieder zu drehen, nachdem der Herr Gauck gesagt hatte,
dass er keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen wird. Und nun nominierten überraschend die Freien Wähler ihren ersten Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl. Und das ist kein geringerer als der bekannte Fernsehjurist Alexander Holt.
Ja, das ist also unkommentierbar. Und jetzt folgt die nächste Musik.
Wir hörten wunderschön Balsam für die Ohren von den abstürzenden Brieftauben mit Nie wieder Pegida und Reinhard Grebe und der Kapelle der Versöhnung mit Präsident. Nicht in dieser Reihenfolge.
Ja, dann können wir jetzt weitermachen im aktuellen Programm heute hier beim ABS-Magazin am 20.07.2016. Heute mit Erik und Nils im Studio. Und der Sommer ist so heiß und die Arbeit fällt einem irgendwie auch immer schwer. Und es ist einfach eine Situation, da denkt jeder an Urlaub und an Flucht vor der Hitze. Und in der Hitze der Welt hat man natürlich auch oft bestimmte Dinge, die einen an ganz außergewöhnliche Sachen erinnern und einen begleiten. Und das, was wir jetzt im Hintergrund hören, ist der Sound, den man eigentlich mit schwüler Hitze, die über dem Land liegt, verbindet, wenn man sich am Mittelmeer befindet.
Die Rede ist von Zikaden. Zikaden, ja.
Um sozusagen das Sommerfeeling hier ein bisschen noch an den Mann und die Frau zu bringen, denn die Themen heute haben es ja auch in sich. Ja, zum nächsten Beitrag. Das ist eine Übernahme von Radio Dreiecksland aus Freiburg. Radio Dreiecksland ist eigentlich sozusagen das älteste nicht kommerzielle Bürgerradio in Deutschland, das geschichtlich sich in Freiburg angesiedelt hat. Und das Radio Dreiecksland deswegen, weil die früher einen Rechtsraum oder einen freien Rechtsraum benutzt haben, um sich die Möglichkeit zu eröffnen, Radiosendungen zu machen. Und sie haben einfach aus den Nachbarländern und deswegen auch Dreiecksland, also von Frankreich nach Deutschland rüber geschallt und von der Schweiz rüber nach Deutschland und von Deutschland nach der Schweiz und haben da so ihr Programm durchgezogen und haben lange, lange gekämpft und sind auch heute noch aktiv bei Bürgermedien. Und auch dort ist ein Beitrag jetzt von heute, den ich euch zu Gehör bringen möchte. Da geht es um die Ärzte ohne Grenzen. Ein Protest gegen diese Politik, die die Notlage für viele Menschen, für die wir da sind, verschärft, sagen die Ärzte ohne Grenzen. Mitte Juni haben die Ärzte ohne Grenzen angekündigt, künftig keine Gelder mehr von der EU und ihren Mitgliedstaaten zu beziehen. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es, die berühmte medizinische Hilfsorganisation habe sich dafür entschieden, aus Protest gegen die Abschottungspolitik der EU auf die Gelder zu verzichten. Radio Dreiecksland hat dann mit Stefan Dold gesprochen. Er ist Pressereferent von Ärzte ohne Grenzen. Und weil die EU-Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge und Migranten aber bereits in den 90er Jahren entstanden ist, hat Radio Dreiecksland ihn zunächst gefragt, was der Auslöser für die Entscheidung der Hilfsorganisation war, das Geld nicht mehr anzunehmen.
Der konkrete Auslöser war das EU-Türkei-Abkommen, das im Endeffekt dazu führt, dass Menschen nicht mehr in die EU fliehen können, auch aus Kriegsgebieten. Und insgesamt ist diese Entscheidung eine Reaktion auf die Abschottungspolitik und die Folgen, die wir in unseren Projekten sehen. Also unsere Teams in Griechenland haben gesehen, dass direkt nach diesem EU-Türkei-Abkommen die Menschen in den Hotspots eingesperrt wurden, auch Kinder und Schwangere, die, wie gesagt, aus dem Kriegsgebiet kamen. Wir haben mehrfach in den vergangenen Monaten Menschen behandelt, die einfach unter den Bedingungen extrem gelitten haben und die zum Teil, wie gesagt, in Idomeni, also an der griechisch-mazedonischen Grenze, wo es keine staatliche Versorgung gab, die dort dann krank geworden sind oder Verletzungen erlitten haben durch die mazedonische Polizei oder Kinder den Tränengas abbekommen haben. Es ist ein Protest gegen diese Politik, die Notlage für viele Menschen, für die wir in den Projekten da sind, verschärft.
Bereits im März, also kurz nach dem sogenannten EU-Türkei-Deal zur Bekämpfung von Flüchtlingen und Migranten, hatte Ärzte ohne Grenzen seine Mitarbeit im Lager Moria auf Lesbos beendet. Warum musste dann eine weitere Stufe des Protests her jetzt im Juni? Gab es neue Entwicklungen, die das gerechtfertigt haben?
Ja, also das war die Reaktion, dass wir unsere Mitarbeiter aus diesem EU-Hotspot, der über Nacht zu einem Gefängnis geworden ist, abgezogen haben. Das war die sofortige Reaktion auf die Situation, wo wir gemerkt haben, wenn unsere Teams dort weiter tätig sind, werden wir zum Teil eines Systems, mit dem wir nicht einverstanden sein können und das unserer Meinung nach die Menschen gefährdet. Daraufhin hat es eben in dem Netzwerk von Ärzte ohne Grenzen weitere Diskussionen gegeben, wie wir auf diese Politik, die ja fortgeführt wird, reagieren wollen. Und es gibt ja auch jetzt Pläne der EU-Kommission, ähnliche Abkommen wie mit der Türkei mit 16 afrikanischen und Ländern in Nahost abzuschließen, wo es darum gehen soll, dass diese Länder nur noch unterstützt werden durch Entwicklungshilfe und Handelsvergünstigungen, wenn sie praktisch Flüchtlinge schon weit vor den europäischen Grenzen aufhalten. Und da geht es auch um Länder wie Somalia oder Sudan, in denen Bürgerkrieg herrscht, mit denen jetzt solche Abkommen geschlossen werden und die Europa jetzt verwenden will, um Flucht nach Europa schon frühzeitig zu unterbinden. Das ist unserer Meinung nach eine verantwortungslose Politik und wir sehen jetzt schon, dass die auch eine Fernwirkung hat. Also wir sehen zum Beispiel, dass Menschen aus Syrien nicht mehr fliehen können, weil die Türkei, die jetzt schon die meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen hat, ihre Grenzen geschlossen hat, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Flüchtlinge nicht mehr nach Europa weiterkommen. Da warten im Moment 100.000 Menschen direkt an der Grenze in nur ein paar Kilometer Entfernung zur Frontlinie mit dem Islamischen Staat, sind in akuter Gefahr und können aus einem Bürgerkriegsland nicht mehr fliehen. Und das ist auch eine Folge der Politik der Europäischen Union. Was Ähnliches sehen wir auch an der südlichen Grenze mit Jordanien, die ebenfalls geschlossen ist. Und sogar zum Beispiel in Kenia, wo die Regierung jetzt das größte Flüchtlingslager der Welt auflösen will und 300.000 Menschen nach Somalia zurückschicken will, obwohl da weiterhin Krieg herrscht. Und die kenianische Regierung hat das begründet mit der Politik der Europäischen Union. Diese Fernwirkung dieser Abschottungspolitik Europas halten wir für etwas, was wirklich die Situation noch weiter verschärft. Und im Endeffekt steht so das Grundrecht auf dem Spiel, wirklich aus Kriegsregionen und Konfliktregionen fliehen zu können. Eine Folge der EU-Politik ist, dass es ja keine legalen Fluchtwege mehr nach Europa gibt. Und wir sehen es aktuell im Mittelmeer, dass zumindest so viele Leute wie im vergangenen Jahr, auch in diesem Jahr wieder sich auf Schlauchbooten, die kaum seetüchtig sind, auf den Weg machen, um von Libyen nach Europa zu kommen. Es gibt so eine gewisse Abstumpfung, man berichtet kaum mehr darüber, aber es sind wirklich jeden Tag, ereignen sich da Dramen. Wir sind mit drei Schiffen im Mittelmeer auch unterwegs, um Menschen von diesen Schlauchbooten zu retten und in Sicherheit zu bringen. Und die Tatsache, dass dieses Jahr schon 3.000 Menschen fast gestorben sind, ist auch eine Folge der Politik der EU, die keine legalen und sicheren Fluchtwege ermöglicht. Wir hoffen, dass sich da doch langfristig etwas daran ändert.
Eigentlich kann man auch die Entscheidung von Ärzte ohne Grenzen als eine sehr praktische Entscheidung sehen für die EU und Deutschland. Also zum Beispiel, je weniger Geld sie an Hilfsorganisationen überweisen müssen, umso mehr Geld können sie in der Bekämpfung von Flüchtlingen und MigrantInnen ausgeben. Wäre es in der Hinsicht für Ärzte ohne Grenzen vielleicht nicht besser gewesen, weiter EU-Gelder zu beziehen, die dann wirklich für Nothilfe zur Verfügung stehen?
Ja, also diese Gelder stehen ja weiterhin zur Verfügung. Wir werden sie nur nicht mehr beantragen. Ein Punkt, der uns wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang, ist, es wird damit auch Hilfe missbraucht, um einen politischen Zweck durchzusetzen. Die Türkei dabei zu unterstützen, die Flüchtlinge aufzunehmen und gut zu versorgen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber es kann unserer Meinung nach nicht gehen, dass das an die Bedingungen geknüpft wird, dass im Gegenzug dann die Türkei die Flucht nach Europa verhindert. Humanitäre Hilfe muss immer sich an den Bedürfnissen der Menschen richten und nicht an irgendwelchen politischen Zielen. Zu Ihrem Punkt, ich gehe nicht davon aus, dass die Mittel, die für humanitäre Hilfe in zum Beispiel afrikanischen Ländern bereitstehen, zum Beispiel durch das Auswärtige Amt, dass die dadurch gekürzt werden, nur dadurch, dass Ärzte ohne Grenzen sie nicht mehr beantragen wird.
Also Sie haben sich schon im März also rausgezogen aus dem Lager Moria, jetzt nehmen Sie keine Gelder mehr von EU und Mitgliedstaaten an. Gibt es denn dann weitere Stufen für den Protest gegen die EU-Flüchtlingspolitik, falls diese noch weiter verschärft wird? Also zum Beispiel, Sie haben es erwähnt, mit den angekündigten Deals mit afrikanischen Staaten auf der Grundlage des EU-Türkei-Deals?
Also wir werden weiter natürlich in den Ländern, in den Ursprungsländern, auch in den Transitländern von Flüchtlingen arbeiten. Wie gesagt, wir versuchen zum Beispiel im Moment die 60.000 Flüchtlinge an der jordanisch-syrischen Grenze, die dort im Niemandsland in der Wüste feststecken und kaum Versorgung haben, die zu versorgen. Und das hängt dann davon ab, wie dort die Situation sich entwickelt. Wir werden natürlich weiter protestieren, wenn wir der Ansicht sind, dass politische Entscheidungen die Menschen noch weiter in Gefahr bringen oder daran hindern, irgendwie Sicherheit zu finden. Und wie das dann genau aussehen wird oder nicht, oder wie sich die Politik da verändern wird, das kann man natürlich jetzt nicht vorhersagen.
Mit der Ankündigung von Juni verzichtet Ärzte ohne Grenzen auf über 50 Millionen Euro jährlich. Wird das denn zu Engpässen bei der Nothilfe führen?
Nein, davon gehen wir nicht aus. Es ist richtig, es sind mehr als 50 Millionen Euro, die wir im Jahr 2015 von der Europäischen Union und den Mitgliedsländern bekommen haben. Die werden wir ab dem nächsten Jahr nicht mehr beantragen. Für dieses Jahr sind noch einige Finanzierungsabkommen geschlossen worden, die wir natürlich erfüllen werden. Das heißt, tatsächlich im nächsten Jahr müssen wir diese Summe ausgleichen. Man muss aber auch wissen, dass diese 50 Millionen nur etwa 4% unserer Gesamteinnahmen ausmachen. Also bislang sind 92% aller Einnahmen von Ärzte ohne Grenzen, von dem internationalen Netzwerk, Privatspenden. Und wir werden versuchen, zusätzliche Spender zu gewinnen, um da auch keine Projekte jetzt einstellen zu müssen. Und also im Moment ist keines unserer Projekte in afrikanischen Ländern oder sonst wo in Gefahr.
Die Entscheidung liegt jetzt so fast einen Monat zurück. Die 50 Millionen Euro, sieht es danach aus, dass die von privaten Spenden gedeckt werden oder braucht es noch weitere Spenden?
Wir können jetzt noch nicht genau sagen, wie sich die Spendenbereitschaft auch entwickelt. Also in Deutschland stellen wir fest, dass es generell eine große Bereitschaft gibt, unsere Arbeit zu unterstützen. Jetzt auf die Entscheidung, eben keine Gelder von den EU-Ländern mehr zu nehmen, haben wir auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen aus der Öffentlichkeit, auch von Spendern. Manche finden die Entscheidung nicht richtig. Wir bekommen aber überwiegend Zuspruch und auch einige Menschen, die sagen, ich finde, es ist richtig, dass man sich auch mit dieser Politik auseinandersetzt und möchte jetzt zusätzlich unterstützen. Also es ist ganz unterschiedlich. Im Moment sind wir sehr froh, dass es weiterhin eine große Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung für unsere Arbeit in Deutschland gibt.
Ja, das war ein Beitrag in einer Übernahme von Radio Dreiecksland Freiburg von Mathieu, und Mathieu sprach mit Steffen Dold, dem Pressereferenten der Ärzte ohne Grenzen, über die Maßnahmen, die die Ärzte ohne Grenzen ergriffen haben, um sich gegen die Politik der EU, die sich gegen die Flüchtlinge richtet, zu kritisieren.
ABS-Magazin, nicht zu bremsen!
ABS-Magazin!
Alle gegen alle. Ohrboten. Als nächstes hören wir einen Beitrag von Heike Demel von Radio Z Nürnberg zum Thema, mit dem Interview mit der kurdischen Gemeinde Deutschland zum Thema Putsch in der Türkei, bietet er der Regierung und dem Präsident die willkommene Gelegenheit, die Türkei in eine Präsidialdiktatur zu wandeln. Nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei geht die türkische Regierung unter Präsident Erdogan nicht nur gegen die Putschisten oder was Erdogan dafür hält vor, sondern gegen alles, was ihm im Weg steht. Die Nachrichten überschlagen sich. Universitäten werden unter staatliche Kontrolle gestellt, Nachrichtenseiten gesperrt, Journalisten und Journalistinnen in die Presseausweise entzogen, massenhaft Menschen verhaftet, die Kritiker und Kritikerinnen mundtot gemacht, mit der Begründung, gegen die Gülen-Bewegung vorzugehen. Entließ das Bildungsministerium mehr als 15.000 Staatsbedienstete. Und mit dem Satz, warum Terroristen lebenslang durchfüttern, denkt Erdogan weiterhin laut über die Todesstrafe nach. Die kurdische Gemeinde Deutschland ist alarmiert und hat sich an die Öffentlichkeit gewandt. Mit folgenden Worten: Der durch nichts zu rechtfertigende Militärputsch bietet nun der Regierung und dem Staatspräsidenten die willkommene Gelegenheit, die Türkei in eine Präsidialdiktatur mit den Zügen eines Führerstaates umzuwandeln. Heike Demel sprach mit dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland.
Herr Toprak, nicht nur Sie, aber auch Sie sind besorgt über die Entwicklungen in der Türkei. Welche Entwicklungen sehen Sie im Augenblick als besonders kritisch an?
Ja, zunächst einmal müssen natürlich alle Demokraten gegen Militärputsch sein und müssen das natürlich kritisieren, dass gewählte Regierungen durch Militärs weggeputscht werden. Aber allerdings ist das, was wir zurzeit in der Türkei erleben, nicht also eine Verteidigung der Demokratie, sondern wir haben auch mit einem Gegenputsch zu tun. Erdogan und seine Leute nehmen diesen Putsch zum Anlass, um endgültig ihre Gegner auszuschalten in der Türkei und die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Meinungsfreiheit sind weiterhin in der Türkei akut bedroht.
Erdogan nutzt ja diesen Putsch ganz offensichtlich dazu aus, seine Macht auszubauen. Was sehen Sie besonders kritisch?
Der nimmt jetzt diesen Putsch zum Anlass, jeden politischen Gegner in der Türkei zu Putschisten zu deklarieren und möchte somit alle Gegner, alle politischen Gegner und jede Opposition, die ihm gefährlich werden sein könnte, möchte er halt im Zuge dieser sogenannten Säuberungsaktionen für alle mal entledigen. Und das ist die große Gefahr, dass auch jetzt viele Menschen, viele Beamte, Richter, es sind tausende von Richter von heute auf morgen abgesetzt worden, verhaftet worden. Das ist circa ein Viertel der Justizapparats. Und ich denke, unter diesen Umständen können wir nicht mehr von einem Rechtsstaat mehr sprechen in der Türkei.
Es gibt ja auch Spekulationen darüber, dass vorgefertigte Säuberungslisten mit Erdogan-Gegnern und Gegnerinnen gegeben haben soll und dass nur deswegen auch möglich war, so viele tausend Menschen so schnell zu verhaften. Was denken Sie dazu?
Ja, in der Tat. Also dem würde ich zustimmen, weil nach einem Putsch innerhalb von 24 Stunden tauchen plötzlich Listen auf, wo Tausende von Staatsbeamte, Richter, Polizisten draufstehen. Ich denke, bei einem Putsch kann man nicht innerhalb von 24 Stunden solche Liste parat haben. Und es ist ein offenes Geheimnis und jeder Kenner der Türkei weiß, dass es diese schwarzen Listen schon länger von Erdogan vorbereitet worden sind. Und jetzt holt er diese Liste raus und jetzt hat er auch einen Grund, all diese Menschen zu beseitigen. Und das ist jetzt die große Gefahr in der Türkei, dass damit endgültig die kläglichen Reste einer Demokratie in der Türkei abgeschafft werden.
Nach wie vor ist ja der Hintergrund und die Motivation der Militärs nicht wirklich klar oder dieses versuchten Putsches. Inszenierung durch Erdogan selber ist eine Version, ein Einmischen der NATO oder der USA. Das wird spekuliert bis hin zu aufgeflogenen Putschplänen und dass deswegen zu früh losgeschlagen wurde von den Militärs und dass das deswegen auch gescheitert ist. Das sind jetzt so ein paar einige der Erklärungen. Was denken Sie, steckt hinter diesem Putschversuch?
Die letzte Erklärung, was Sie erwähnt haben, ich denke schon, dass es innerhalb der Militärs Kreise gab und gibt, die schon länger an einen Putsch gedacht haben. Und diese Putschpläne sind anscheinend rechtzeitig aufgeflogen, sodass Erdogan und seine Umgebung davon Wind bekommen hat durch den türkischen Geheimdienst. So hatte Erdogan und sein Geheimdienst hatten dann die Möglichkeit, Stunden vorher sich quasi darauf vorzubereiten. Und das sieht auch eher nach einem Verzweiflungstat von einer Gruppe der Militärs aus, die wiederum auch davon mitbekommen haben, dass Erdogan von ihren Plänen Wind bekommen hat. Und deswegen haben sie sich wahrscheinlich gedacht, jetzt oder nie, wenn wir das jetzt nicht wagen, werden wir sowieso eines Tages drankommen. Das ist so, was mir so am logischsten erscheint im Moment.
Es sind ja auch einige Namen von beteiligten Militärs bekannt oder wurden offiziell bekannt gegeben. Können Sie die einschätzen?
Ja, teilweise wird ja vermutet, dass Gülen-nahe Offiziere damit gewirkt haben und auch einige kemalistisch-nationalistische Offiziere. Aber ich denke, dass der große Teil der kemalistischen Offiziere sich doch zurückgehalten haben. Es gibt im türkischen Staat noch drei übrig gebliebene Machtzentren. Einmal der politische Islam, der wird von Erdogan vertreten. Dann gibt es natürlich die alten kemalistisch-nationalistischen Eliten im Militär, die Hüter der alten kemalistischen laizistischen Republik. Und dann gab es natürlich auch noch die Gülen-Truppe. Und ich denke, Erdogan und die Kemalisten haben sich jetzt zusammengetan, um die endgültig Gülen auszuschalten. Und ich vermute, dass es irgendwann doch letztendlich zum Showdown kommen wird zwischen dem politischen Islam und noch den übrig gebliebenen Kemalisten. Also die Gefahr eines Machtkampfes ist noch gegeben in der Türkei.
Erdogan hatte ja Säuberungen und auch Rache angekündigt. Das ist im Augenblick in vollem Gange. Heute Mittag wurde auch der Militärberater von Erdogan festgenommen. Sie sind Vorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschlands. Herr Toprak, welche Nachrichten erreichen Sie aus den kurdischen Gebieten?
Ja, ich meine, die Kurden beobachten das natürlich auch mit großer Sorge, was dort, wie dieser Machtkampf innerhalb des türkischen Staates entschieden wird. Und egal wie sie entschieden wird, sind alle Beteiligten an diesem Machtkampf, sowohl der politische Islam durch Erdogan vertreten, die Gülen-nahen Offiziere und auch die Kemalisten sind alles Gegner der Kurden sozusagen. Die Kurden möchten eine freiheitlich-demokratische Türkei unterstützen. Und sie beobachten das und egal, wie gesagt, wie es ausgeht, werden die Kurden so oder so immer auf der Hut sein müssen.
Es gibt ja mittlerweile viele Verhaftungen auch von durchaus Unbeteiligten an diesem Putschversuch. Gibt es im Augenblick schon viele Verhaftungen in den kurdischen Gebieten oder wie stellt sich die Situation dar?
Da sind natürlich auch viele Soldaten, Offiziere, die in den kurdischen Gebieten eingesetzt werden, von diesen Verhaftungswellen bedroht. Aber jetzt direkt im Zusammenhang mit diesem Putsch gab es jetzt keine größeren Verhaftungswellen unter der kurdischen Bevölkerung. Aber die Kurden sind ja schon seit über einem Jahr wieder in der Türkei Zielscheibe des türkischen Staates und Tausende von Kurden sind ja aus ihren Städten vertrieben worden. Es gab regelrechte Strafaktionen letztes Jahr und dieses Jahr und wie gesagt, die Kurden sind in großer Sorge weiterhin. Aber in den nächsten Tagen hört man, soll es auch Verhaftungswellen Richtung Zivilbevölkerung geben.
Die HDP, die größte pro-kurdische Partei in der Türkei, sie hat den Putschversuch ja verurteilt und gleichzeitig zu einer demokratischen Politik aufgerufen. Wie wird der Umgang Erdogans Ihrer Einschätzung nach mit der HDP in Zukunft sein?
Also ich erwarte da kurzfristig keine Entspannung. Aber Erdogan ist auch wiederum ein Pragmatiker. Der wird jetzt natürlich nicht versuchen, alle seine Gegner gleichzeitig zu bekämpfen. Jetzt will er seine Gegner innerhalb des Staatsapparates ausschalten und dann hat er wieder Zeit, sich um die kurdische Opposition zu kümmern und das, was er in den letzten 12 Monaten seit den Wahlen in der Türkei sich abgespielt hat, zeigen auch, dass Erdogan gegen jede Oppositionsgruppe, gegen jeden Widerstand seiner Politik hart durchgreifen möchte und die Kurden müssen weiterhin auf der Hut sein und ich erwarte in der Tat keine Entspannung, habe auch keine Hoffnung, dass sich die Lage in der Türkei kurzfristig wieder beruhigt. Im Gegenteil, ich sehe sogar die Chance eines Bürgerkrieges weiterhin gegeben und die wächst auch von Tag zu Tag.
Es gab ja auch Angriffe auf Büros der HDP in der Türkei. Wie sieht es jetzt hier in Deutschland aus? Da gab es ja auch Auseinandersetzungen und viele sind in Angst vor Erdogan-Anhängern, oder?
Ja, also ich meine, alles, was in der Türkei passiert, spielt sich im kleineren Rahmen auch hier unter den Türkeistämmigen ab. Und es ist ja bekannt, dass schon lange Zeit die türkeistämmige Community tief gespalten ist, genauso wie die Gesellschaft in der Türkei auch. Und Erdogan-Anhänger werden aber von Tag zu Tag aggressiver und fühlen sich von den Entwicklungen in der Türkei und von dem Vorgehen Erdogans gegenüber Oppositionellen, haben sie so eine Art Rückendeckung, das Gleiche auch hier zu tun. Sie kopieren Erdogans Politik 1:1 und jeder politische Gegner auch hier in Europa wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch hier sehr hart bekämpft. Und es gab schon in den letzten Tagen auch Ausschreitungen in verschiedenen Städten. Zum Beispiel Gülen-Vereine sind angegriffen worden in Deutschland. In Österreich haben türkische nationalistischen und Kreise und Erdogan-Anhänger auch Kurden versucht zu provozieren, haben sie angegriffen. Und ich befürchte auch, dass es in Europa in dieser Richtung zu Gewaltexzessen kommen könnte. Deswegen muss die Zivilgesellschaft hier, der Staat, von vornherein diesen Menschen, die auf Krawall aus sind, die rote Karte zeigen.
Ihr hörtet Ali Ertan Toprak, den Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland, im Gespräch mit Heike Demmel. Weitere Infos zur kurdischen Gemeinde Deutschland im Netz unter kurdische-gemeinde.de.
Das war Reinhard Grebe und das Orchester der Versöhnung mit
Diktator der Herzen.
Und die Stunde ABS-Magazin neigt sich jetzt schon ganz drastisch ihrem Ende zu. Und wir werden jetzt, wenn wir dann das gekühlte Studio, das klimatisierte Studio verlassen, uns in das Leben schmeißen. Und Ich möchte mich bedanken bei Erik, dass er heute mit hier im Studio war. Danke, Erik.
Ich bedanke mich bei Nils, dass ich hier sein durfte. Danke, Nils.
Aber immer doch gerne. Und das nächste ABS-Magazin könnt ihr dann wieder hören am 27.07. Wie immer in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Hier bei Radio X, eurem Kuschel-Lieblingsradio in Frankfurt für Frankfurt.
Auf 91,8.
Oder 99,85 im Kabel. Oder ihr hört die Sendung, wenn ihr wollt, nochmal nach. Entweder morgen, und wenn ihr morgen kurz vor 3 diese Sätze hört, dann habt ihr die Wiederholung gehört. Ansonsten, wenn ihr wollt, Wiederholung einschalten, morgen zwischen 14 und 15 Uhr. Oder auf www.absmagazin.de die Sendung der letzten gefühlten 150 Jahre nachhören.
Es folgt Virusmusikradio B-Seite.